Vielen Dank und einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite an diesem verregneten Februarsonntagmorgen in Schenefeld, hier in den heiligen Hallen der Juso-Gemeinde. Es ist immer wieder schön, hier sein zu dürfen, in eure Gesichter zu schauen, in die müden, wachen, unterschiedlichen Gesichter, manche bekannt, manche unbekannt für mich. Und ich finde es immer faszinierend bei Veranstaltungen und ganz besonders aber bei Gottesdiensten, wie bunt Gottes großer Zoo doch ist. Ne? Also was für verschiedenartige Menschen hier zusammenkommen und irgendwie geeint sind in dem, dass sie sich gegenseitig im Glauben stärken wollen, dass wir gemeinsam Glauben leben. Das ist etwas, was uns trotz aller Unterschiedlichkeit eint. Und es gibt auch Dinge, die uns einen, die sind vielleicht gar nicht so positiv. Und da ich das große Privileg habe, nach diesem Gottesdienst wieder auf die andere Seite der Elbe zu fahren und euch zurückzulassen mit den Gedanken. Und eine Mutter hier habt, die vielleicht aufräumt hinter mir, genau. Habe ich mir gedacht, gucken wir uns heute einmal ein paar Sachen an. Ja, die sind vielleicht gar nicht so super angenehm im Ersten, aber ich hoffe, dass es am Ende glaubensstärkend für uns alle ist und wir hier rausgehen. Schluss mit schuldig. Darum soll es heute gehen. Zwei Fähigkeiten, die, würde ich pauschal sagen, wir alle im Laufe unseres Lebens entwickeln und zunehmend besser daran werden, sind folgende. Einmal, sich selbst zu rechtfertigen und über andere zu richten. Wir fangen mal mit dem ersten an. Schon tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt, lesen wir sie so wie in der Bibel, fängt eigentlich die Menschheitsgeschichte mit Rechtfertigung an. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt diese schönen Früchte nicht essen, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Der erste erlaubnisgebende Gedanke in der Menschheit und er zieht sich durch wie ein Virus. Und auch unser ganz persönliches Leben, das gesamte Leben, ist durchzogen von Rechtfertigung. Und der Regler geht so ein bisschen hoch von anfangs vielleicht noch ein bisschen harmlos, das kann man weglächeln, bis es wird zunehmend problematisch. Und das wollen wir mal ein bisschen weiter angucken. Wenn wir als Kinder geboren werden, und logischerweise werden wir als Kinder geboren, das ist klar, aber wir fangen relativ früh an, unser Verhalten zu rechtfertigen. Einmal uns selbst gegenüber, auch anderen gegenüber. Und es geht los nach einem Streit mit einem Geschwisterkind oder mit anderen, auf jeden Fall den Finger auf den anderen zeigen, sagen, der hat angefangen. So ist es vielleicht ein harmloser Anfang, sich zu rechtfertigen und es spult sich immer so ein bisschen auf. Und wenn wir noch auf der Harmlos-Skala bleiben, es ist jetzt Mitte, Ende Februar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr noch so verrückt genug seid, euch Vorsätze zu machen zum neuen Jahr. Ja, also ganz persönlich bei mir war es so, ich lasse mich dann doch immer wieder dahin leiten, ja, diesen Restart-Gedanken, neues Jahr, habe ich mir gesagt, einmal bis zweimal die Woche läufst du zumindest mal um Pudding, die 2,5 Kilometer und versuchst am Ende des Jahres das vielleicht unter 10 Minuten zu schaffen. Aber wer hätte ahnen können, dass der Winter so hart wird? So viel Eis und Schnee. Und dann das Ziepen in der Ferse. Ach, was hatte ich tolle Ausreden für mich. Wie das so losgeht. Ich habe eine gute Lehrmeisterin in Form meiner Frau zu Hause, wenn es um Rechtfertigung geht. Der Gedanke, kannst du dich nicht einfach mal normal entschuldigen? Und mein bockiges Ich selber. Also, nicht, dass das der Alltag bei uns ist. Wir verstehen uns sehr gut und sind sehr glücklich. Aber auch da merke ich, ich fange an, ich bin das nicht losgeworden im Laufe der Zeit, sondern es wird eher etwas problematischer mit dem sich rechtfertigen. Denn aus dem anfänglichen, der andere hat angefangen, wird vielleicht irgendwann so etwas manifestiert wie, mich trifft keine Schuld, es sind immer die anderen, die Schuld haben. Ich kann nicht anders agieren, weil mein Vater hat auch, bum, bum, bum. Ich bin so fehlerfokussiert, hätten die Lehrer damals nicht immer den Rotstift rausgeholt, es wäre mir anders ergangen. Wir sind nicht verlegen darum, Ausreden zu finden. Und das hat einen relativ natürlichen Grund, ohne zu tief in Neurologie einzusteigen. Aber unser Gehirn hat ein starkes Bedürfnis danach, eine innere Logik herzustellen und eine Konstante zu entwickeln. Unlogische Sachen, Ausreißer mag es nicht. Und so werden wir sehr, sehr kreativ darin, unser Verhalten zu rechtfertigen, von uns wegzuweisen, auch als eine kleine Art Selbsterhaltungsschutz natürlich. Zu sagen, ich muss ja irgendwie mein Handeln, was ich hier habe, rechtfertigen können. Dir und mir fallen wahrscheinlich zig Situationen ein, in denen es so ist. Und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr pauschalisiert und ihr fühlt euch auf den sogenannten Schlips getreten. Es wird aber auch problematisch, wenn wir anfangen mit den Gedanken zu sagen, ich kann nicht anders, ich bin halt so. In meiner oder auf meiner Arbeit begegnen uns hauptsächlich Eltern, die zu uns kommen mit einer Schwierigkeit, weil das Kind den Schulalltag nicht gemeistert kriegt. Und wir leben gerade in so einer auch wieder Hochphase von Diagnosen, die gestellt werden. Diagnosen ohne Handlungsempfehlung. Und da wird es schon schwierig. Denn häufig wird dann eine Diagnostik genommen als Rechtfertigung, dass es halt so ist. Es ist ein sensibles Gebiet, deshalb ich sehe definitiv ein, dass es Diagnosen gibt. Aber der Umgang damit ist entscheidend. Und der entscheidet auch in unserer Arbeit über den Erfolg von Therapie und Misserfolg in gelegentlichen Fällen. Wenn nämlich der Gedanke fest ist, ich bin halt so, ich kann mich nicht ändern. Ich hab halt Punkt, Punkt, Punkt. Nenn irgendeine Erkrankung. Ich kann nicht anders, denn meine Eltern waren auch schon so. Man nennt das ungünstige Problemattribution in der Fachsprache. Ja? Also schön formuliert für, wir weisen es einfach von uns weg. Und wir wollen uns mal angucken, wie Jesus selbst damit umgeht, wenn er auf Leute trifft, die ebenso in diesem Rechtfertigungsmodus drin sind. Und eine erste Geschichte davon ist die von dem sogenannten reichen Jüngling. Der trifft auf Jesus und sagt, ich trete herzu zu dir, guter Meister, so spricht er Jesus an, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Da kommt also ein offensichtlich reicher, junger Mensch an und fragt Jesus die entscheidende Frage für sich, nämlich, wie erlange ich Seelenheil oder auch Errettung, wie wir das in unserem Jargon so sagen? Wie werde ich gerettet? Wie kann ich die Ewigkeit mit Gott verbringen? Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und die erste Antwort von Jesus ist, was nennst du mich gut? Also hier ist schon mal der erste Puff. Die Backpfeife, nein, nicht ganz, aber es geht auf jeden Fall zurück und sagt, niemand ist gut als Gott allein. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, ich bin hier irgendwie ein Guru, ein Lehrmeister, irgendwie etwas, sondern er weist direkt auf Gott und sagt, was sprichst du mich an mit guter Meister? Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote, heißt es. Punkt. Und dann gibt es so einen kleinen Zwischendialog und dieser junge Mann zählt auf, was es alles dann auch für Gebote gibt und oder hört sich das an und sagt, was da alles steht. Und am Ende kommt er zum Schluss, ein paar Verse weiter. Der junge Mann spricht, ich habe alle Gebote gehalten. Das ist schon mal eine Ansage. Von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Und Jesus spricht, willst du vollkommen sein? Klammer auf. Ich sag dir gerade, du bist noch lange nicht vollkommen. So geh hin, verkauf, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der reiche junge Mensch hatte sich vom guten Meister eine gute Antwort erhofft. Eine vielleicht ausschweifende etwas, wo er mitbekommt, was ihm noch fehlt, damit er dann auch wirklich die Errettung sicher hat. Und hat sich vielleicht gedacht, wenn ich ihn schon mit guter Meister anrede, dann wird klar, okay, ich möchte hier auf einem intellektuellen Niveau vielleicht arbeiten. Wir wollen mal ins Gespräch kommen und dann will ich dir auch noch zeigen, ich habe alle die Gebote gehalten. Ich bin schon relativ gut und rechtfertigt sich da schon ein bisschen. Und Jesus sagt, nee, geh hin, verkauf alles, folg mir nach. Punkt. Die Antwort, die sich dieser Mann erhofft hat, sind keine Worte, sondern auf einmal merkt er, die Antwort steht vor mir in Person des Sohnes Gottes, Jesus Christus, der am Ende sagt, folg mir nach. Und es gibt nur noch, gehorchst du mir oder gehorchst du mir nicht? Möchtest du im Gehorsam leben oder nicht? Kein Zwischendrin, kein irgendwie, wir wursteln uns hier zurecht mit irgendeiner wilden Theologie, sondern es heißt, folg mir nach im Gehorsam. Und die Antwort von dem Jüngling kennen wir, der sagt, nee, schaffe ich nicht. Und er wurde sehr traurig. Im Markus-Evangelium steht das noch ein bisschen anders. Da steht noch so ein kleiner Einschub. Jesus hatte diesen Menschen sehr lieb und sprach zu ihm. Jesus macht das also nicht aus irgendeiner Motivation heraus, ihn irgendwie bloßzustellen oder irgendwie jetzt mal zu zeigen, wo der Hammer hängt und mal zu, hier, du reicher Knirps, komm mir an, sondern er sagt ganz ehrlich, es gibt nur einen Weg, und zwar Nachfolge im Gehorsam. Das gleiche Framing, den erleben wir, als es das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gibt. Ein Schriftgelehrter kommt zu ihm und sagt auch in ähnlichen Formulierungen, was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus fragt, ja, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er sagt, Herr, ich soll Gott und meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Also klingt erstmal so, aha, er hat's verstanden, das ist ja richtig gut. Und Jesus spricht zu dem Gesetzesgelehrten, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Und das ganze Gleichnis von dem barmherzigen Samariter ist eigentlich eine Offenlegung dessen und eine Entblößung, dass diese Frage, was soll ich denn jetzt tun, wer ist mein Nächster, ja, eigentlich eine Form von Rechtfertigung ist und die gleiche Stimme hat wie die Schlange damals mit dem, hat Gott wirklich gesagt. Wir nehmen diese einfache, glasklare Antwort von, gehorche mir, folge meinen Geboten, wende dich ab von dem, was sündig ist, tu das und versuchen daraus eine wilde Geschichte zu machen. Und ich sehe mich selbst, wie ich auch da sitze mit einem schönen Glas Rotwein. Ach, da lässt sich aber drüber reden, was denn Jesus da gemeint haben könnte. Und wir spekulieren und sagen, wer ist denn jetzt eigentlich mein Nächster? Ja, erzähl mir das mal. Das muss man doch ein bisschen differenziert betrachten. Und auch hier ist die Antwort von Jesus eigentlich nur, tu es. Folg mir nach. Eine gehorsame Nachfolge ist die Antwort von Jesus auf unsere Rechtfertigungsgedanken. Ich kann doch nicht, ich bin so. Und Jesus sagt, folg mir nach im Gehorsam. Ich habe es mit einem mir altersgemäßen Hashtag tun statt fragen versehen und gesagt, die Frage, diese ganze Fragerei drumherum, die erübrigt sich, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach. Ein Autor, der heutzutage sich wieder aktueller liest als je zuvor, sage ich in meinem kleinen Horizont von ein paar Jahren, die ich hier auf dem Planeten bin, ist Dietrich Bonhoeffer. Wem dieser Name nichts sagt, könnt ihr googeln danach. Das würde zu ausschweifend sein, das jetzt noch alles auszufüllen. Ein wirklich bewegtes Leben. Es lohnt sich mal, sich ein bisschen autobiografisch oder auch biografisch mit dem auseinanderzusetzen. In der NS-Zeit gelebt, ein Widerstandskämpfer und Theologe. Und der hat in einem Buch, was ich euch nachher auch empfehlen werde, das ist knackig, aber auf jeden Fall auf den ersten Seiten prägt er da einen Begriff, der mich die letzten Wochen persönlich relativ begleitet hat, von der billigen Gnade. Und er nennt das so, ich zitiere mal aus dem Buch, er beschreibt billige Gnade als folgendes. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Und die Kirche, so schreibt er es, hat sich Gnade so ein bisschen als Schlagwort und als Schleuderware zu eigen gemacht, um sich zu rechtfertigen. Zu sagen, alles klar, Gnade allein, Mehr ist es nicht. Und es ist aber ein bitterer Beigeschmack, wenn wir sagen, alles klar, Gnade für alle und leb weiter wie bisher. Ich bin halt in dieser Welt, ich kann ja nicht anders. Wir merken wieder die Rechtfertigungsgedanken. Ich bin halt gefangen und das liegt ja auch an dem Umfeld, in dem ich hier lebe. Aus meinen Verhaltensmustern kann ich nicht ausbrechen, aber zum Glück bin ich erlöst. Ich komme am Ende in den Himmel. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Oder wie war das? Das ist billige Gnade. Aber wie können wir etwas so für billig verkaufen, was so teuer erkauft wurde von Gott selbst? Er hält demgegenüber die teure Gnade, die sich als erstes in der Menschwerdung Gottes offenbart und die uns in die gehorsame Nachfolge Christi zwingt. Unter das Joch der Nachfolge, ja, so wie es heißt, also die meisten nicken und wissen, was vielleicht das Joch ist, ja. Jesus sagt, es ist ein Joch, was sanft ist und eine Last, die leicht. Und auch das wieder ist Gnade. Und es ist teure Gnade, die wir empfangen und die wir empfangen sollten, wenn wir sagen, wir nehmen dieses Erlösungswerk Jesu Christi, schätzen es wert und versuchen, seinen Geboten zu folgen. Es ist immer mit Gehorsam verbunden. Es lässt sich nicht auseinander dividieren und sagen, alles klar, wir sind einfach nur happy-clappy und verschließen unsere Augen vor dem, was Nachfolge auch manchmal kostet. Und jetzt, wo wir schon mittendrin sind, kann ich ja noch einen draufsetzen. Ich habe ja gesagt, das war die Fähigkeit mit dem sich rechtfertigen. Und genauso entwickeln wir auch die Fähigkeit, über andere zu richten. Bevor wir das gleich lesen, gemeinsam, wie Jesus drauf reagiert. Auch da, denke ich, kann ich relativ kollektiv für uns sprechen, dass in uns allen so ein kleiner Kaiser Nero wohnt, der über andere den Daumen Bob oder Bob, ja, walten lässt. Und es fängt auch da an, bei vermeintlich harmlosen Sachen mal hinterm Rücken über den Arbeitskollegen zu sagen, dass der doch wirklich unfähig ist. Ja, wir haben über ihn gerichtet. Ja, es geht weiter bis zu dem, was im Kopfkino passiert, wenn ich im Autoverkehr bin und denke, alles klar. Was ich denke über den im BMW X5, nur ein Beispielauto, anfahrenden Menschen, weiß, männlich, mit Lichthupe hinter mir. Ich wünsche ihm den nächsten Baum. Und jetzt, tut nicht so, als ob euch das nicht ähnlich geht. Bitte. Wir richten über andere im Alltag, in solchen Situationen. Aber auch da dreht sich der Regler von den vermeintlichen Sachen, wo wir drüber lachen können, sagen, ja, okay, na klar, das ist unser Impuls, unseres Erstes. Aber auch wenn wir Nachrichten begegnen und sagen, okay, wir werten ein, wir haben als Moralisten, wenn wir es so nennen möchte, durch und durch den tiefen Wunsch in uns, über andere zu entscheiden, Recht zu sprechen oder Unrecht zu geben, sagen am Ende auch, wer verdient Leben und wer den Tod, wenn man es ganz drastisch sagen möchte. Und so gehen wir wertend und richtend mit den Worten gut und schlecht über andere aussprechend durch die Welt und versuchen uns unsere Welt so ein bisschen zu ordnen. Und zum Glück können wir jetzt einmal kurz innehalten und auch hier hat Lukas, der kluge Lukas, der dann Evangelium aufgeschrieben hat, eine Begebenheit notiert und die ist folgendermaßen. Jesus in dem Setting hat gerade zu einer großen Menschenmenge, man spricht von Tausenden von Leuten, gesprochen in dem Kapitel davor. Wie er das gemacht hat, ohne Mikrofon, das ist eine Frage, die muss in einem anderen Setting geklärt werden und von anderen klugen Köpfen, keine Ahnung, darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall waren viele Menschen und haben Jesus zugehört und einige kamen jetzt an, die sind nicht näher benannt, die kamen angerannt sozusagen als TikTok zu Fuß und haben ihm mal die neuesten Nachrichten gebracht und haben gesagt, Jesus, hast du mitgekriegt, was da passiert ist? Pilatus, der Tyrann, das oder ähnliches, wie sie ihn genannt haben möchten, hat Galiläa hingerichtet. Landsleute von dir, Jesus. Und zwar ist deren Blut, so steht es hier, mit dem des Opfers vermischt worden. Die Breaking News: Im Tempelbezirk in Jerusalem sind Galiläer hingerichtet worden, vermutlich unter dem Verdacht, dass sie irgendwie Staatsfeinde sind, Betrug geleistet haben, wie auch immer. Und das, während sie ihr Opfer gebracht haben, ihr religiöses Opfer, das geht ja nun mal gar nicht. Und es ging eine Diskussion wahrscheinlich los zwischen dem, was ist da passiert, wie schlimm ist das, und Pilatus, der Tyrann, wie kann der sich das erlauben? Vielleicht andere, die gesagt haben, ja, vielleicht waren die Galiläer aber auch selber schuld. Ah, und wir kommen langsam in so einen Bereich, der kommt mir zu vertraut vor. Ein Name, an dem man, selbst wenn jemand wie ich sehr, sehr, sehr dosiert nur Nachrichten schaut und hört, ist es doch ein Name, um den man nicht mehr rumkommt. Tagtäglich wird einem da was rein trumpetet in das Ohr, was der wieder alles gemacht hat. Und wie er mit Leuten umgeht. Und ähnlich muss die Stimmung da gewesen sein. Die Stimmung war am Kochen und es wurde gesagt, Jesus, jetzt sag mal was dazu. Und was sagt er? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Wenn wir antizipieren, dann war wahrscheinlich die Meinung der Leute, die da bei ihm waren, dass die Galiläer das schon vielleicht irgendwie verdient haben. Denn wenn die fromm waren, die müssen auf jeden Fall, da muss Sünde im Spiel gewesen sein. Wenn denen sowas widerfährt. Und Jesus sagt, nein, sag ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Ups. Und er setzt noch einen drauf. Jene 18, die, ups, nochmal ups, genau, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Anscheinend war ein Gebäude in dem Bezirk Jerusalem umgekippt, eingestürzt, wie auch immer, und 18 Leute tot. Und in dem großen Drang zu richten darüber, sagen die, ja, vielleicht haben die Leute, denen das widerfahren ist, das ja auch verdient. Dann hat Gott sich schon was bei gedacht, warum die wohl umgekommen sind. Und Jesus sagt auch hier ein ganz klares Nope, auf gar keinen Fall. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Huiuiui, kein Wort über Pilatus, keine Meinung zu den Galiläern, nichts dergleichen, sondern Jesus macht eine Sache glasklar: Es gibt keine einfache Antwort auf komplizierte Fragen. Und es gibt Bereiche, die fallen unter Gottes Geheimnis, die werden wir nicht durchdringen. Warum passieren guten Leuten schlechte Dinge? Eine dieser Kernfragen. Warum gibt es Leid? Aber er sagt ganz klar, eine Sache: Ihr dürft trauern, ihr dürft Fragen stellen, aber lasst das mit dem Richten, mit dem Deuten, mit dem, vielleicht ist es so, mit einer schnellen Bildüberschrift von wegen, der war schuld. Die haben es verdient. Das ist nicht der Weg. Es ist der Weg zu sagen, auch hier wieder, wir gehen in die Nachfolge. Tut Buße. Jesus nimmt diese Nachrichten, um das als Botschaft zu nutzen, für das, was er sowieso den ganzes Leben lang prägt, nämlich zu sagen, kehrt um, tut Buße. Schaut euch selbst an. Kümmert euch darum, dass ihr in der Nachfolge bleibt, dass ihr meine Gebote haltet, und das Richten überlasst dem Einzigen, dem das gebührt, nämlich dem einzig wahren Gott. Gott, Gott sein lassen, ist hier der sogenannte Hashtag. Harte Kost. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir, wenn wir in Momenten sind, im Alltag unterwegs, manchmal auch innehalten und überlegen, bin ich gerade in der Situation, wie vielleicht dieser reiche junge Mensch, wie der Gesetzesgelehrte, will ich gerade wieder mal in eine Rechtfertigungsarie ausbreiten, sagen, deshalb bin ich so, auch vielleicht Gott direkt gegenüber oder anderen Mitmenschen. Und zu sagen, okay, danke, Heiliger Geist, dass ich mit dir darüber reden darf. Danke Gott, dass ich zu dir kommen darf. Ich möchte zurück in deine Nachfolge. Die Antwort findet sich in der Person Jesus Christus. Oder bin ich dabei, dass ich mich im Richten verliere über alles und jeden, was da draußen in der Welt passiert? Ich bin froh über Psalmen, die zeigen, dass wir mit den Gedanken nicht hinterm Berg halten sollen. Zum Glück weiß ja Gott um unsere Gedanken, aber bitte an die richtige Adresse liefern. An Gott direkt. Geh ins Gebet und sag ruhig ehrlich, auch wie es manchmal in dem Psalm sehr drastisch steht, ey, ich wünsche diesen Menschen, ich führe es nicht weiter aus, ja, füllt Lückenwörter ein und dann gebt es ab und sagt, okay, jetzt habe ich hier die Luft raus, richten musst du allein, Gott. Und allmählich schwant mir, was meine Mutter immer sagte, wenn ich mich aufgeregt habe über andere, sagt, segne sie doch mal. Ich sage, das kann nicht, das kann doch jetzt nicht das Einzige, das kann doch nicht die Antwort sein. Das funktioniert, wenn wir ehrlich vor Gott treten und wenn wir sagen, so sind meine Gedanken, wir geben dir das Richten ab. Und wenn das gelingt, dann kann ich vielleicht auch sogar den nächsten Schritt gehen und meine Mitmenschen segnen. Hier noch der Buchtipp, Nachfolge, schwerer Titel, einfacher Titel zum Glück, von Bonhoeffer, tiefer Inhalt. Wer sich das zutraut, miteinander mal zu lesen, sich auszutauschen, sehr empfehlenswert. Man muss sich ein bisschen durch natürlich die Sprache der Wurst stellen und so, aber gute Gedanken drin. Und wo ich jetzt schon so viel über den guten Bonhoeffer hier gesprochen habe, habe ich mir gedacht, dass wir zum Ende ein Gebet gemeinsam sprechen können, was auch von ihm stammt. Ein Morgengebet heißt es. Und vielleicht, also es ist jetzt gleich anprojiziert und ich lade dich einfach ein, es still für dich mitzubeten. Ich werde es einmal vorlesen und du kannst mitlesen, mitlauschen, ganz wie du magst. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen. Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt. Amen.